Herzlich willkommen. Die andere muss irgendwo schaffen, das ist ja auch okay. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für diesen neuen Tag, den du uns schenkst, auch für die Ruhe der Nacht, auch für das Vorrecht, dass wir dein Wort studieren dürfen. Und wir bitten wieder darum, dass du es uns öffnest durch deinen Geist. Amen. Also heute geht's 1. Korinther 15 und das ist das Thema, große Thema Auferstehung. Warum? Interessanterweise, es gibt in der ganzen Bibel kein Kapitel, keinen Zusammenhang, wo ein Thema, hier die Auferstehung, so systematisch, so breit und umfassend behandelt wird. Das ist erstaunlich. Und wie kommt der Paulus drauf? Einige haben vermutet, es könnte einen Anlass in Korinth gehabt haben. Das ist nicht völlig ausgeschlossen. Wir werden das lesen. Es gab in Korinth offensichtlich einige Leute, die sagten, Auferstehung in Zukunft, das gibt es nicht. Das ist irgendwie alles schon, was Jesus uns bedeutet, das ist alles schon jetzt. Aber die Griechen dachten ja so von ihrer Tradition daran, dass der Körper, der verfällt, der ist auch nicht von Bedeutung. Und der Mensch hat eine Seele, so einen göttlichen Funken oder einen Geistesfunken und der ist dann befreit und der lebt irgendwie weiter und vereinigt sich mit dem ewigen Geist, dem ewigen Geist und wer weiß was. Und das heißt deshalb eine Erwartung, dass es eine Auferstehung gibt mit einer neuen Leiblichkeit, einer neuen Welt, das war den Griechen völlig fremd und offensichtlich gab es solche Leute auch unter den Christen, die das mit der Auferstehung anzweifeln. Aber Anlass und Ursache und Grund muss man unterscheiden. Im Aufbau des Korintherbriefes, da merkt man, dass Paulus am Anfang und am Ende, also bevor er dann das Schlusskapitel mit ein paar Zusatzsachen macht, am Anfang und am Ende Kapitel 1 und 2, das sind so, da rammt er so die schweren, tiefen Pfähle ein, zwischen denen man dann alles spannen kann. Ne? Und im ersten Kapitel, da ist das Wort vom Kreuz, ist eine Torheit, denen die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Und das entfaltet er im ersten Kapitel, die Auseinandersetzung, die Kritik an der Botschaft vom Kreuz. Die einen sagen, das ist Bestürztes, jeder denken kann. Der wird ja begreifen, dass das nicht geht. Oder die anderen sagten, das ist ein Schwächeanfall, das geht doch überhaupt nicht. Also es gab die alte Kontroverse dagegen. Nein, sagt Paulus, die Kreuzigung ist das Zentrum das ist unsere Rettung. Die Verkündigung, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, der Zuspruch der Vergebung der Sünden, das ist die Rettung. Und interessanterweise, am Anfang des 15. Kapitels redet er dann auch wieder davon. Er sagt, jetzt bringe ich euch das, erinnere euch nochmal an das Evangelium, durch das wir gerettet werden. Und dann redet er von der Auferweckung, nicht nur, sondern auch von der Kreuzigung und der Auferweckung und zeigt uns, wie das zusammenhängt. Jetzt machen wir mal, ich versuche mich zu beherrschen, um alles in einem Rutsch zu lesen. Bremsen muss ich beim letzten Vers, ich darf mir nicht alles stehlen für morgen, den letzten Satz, den haben wir morgen im Gottesdienst. Also jetzt lesen wir, Kapitel 15. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, gerettet werdet, heißt es da wörtlich immer nicht, wenn Luther das übersetzt, selig wird, durch das ihr auch gerettet werdet. Wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch auch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wäret. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Doppelpunkt. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen,
Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Alte Verheißung, Psalm 110. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe, ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr! Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, an jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und es gibt irdische Körper. Aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten.
Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverwesliche. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich. In einem Augenblick. Zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen. Unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. So, das ist ein richtiger großer Brocken. Wir fangen natürlich vorne an und sagen, also, was ist das Evangelium, das rettet? Er möchte es zum Schluss, er hat am Anfang, man muss sich das nochmal so vorstellen, wie Paulus da im Frühjahr 54 in Ephesus sitzt und denkt, was schreibe ich jetzt nur nach Korinth? Da gibt es so einen Haufen Probleme. Er sagt, der einige kann man nur lösen, wenn ich jetzt da bin, Auge in Auge, so, aber er schreibt den Brief schon mal vorweg, er sagt ja, bald bin ich da, aber muss noch einen Weg machen bis dahin. Aber dann, einige Probleme sind so dringend. Und dann, wir haben das ja alles gelesen, sehr unterschiedliche, sehr peinliche, sehr konkrete Probleme, die es in der Gemeinde gibt. Und dann ist ihm wichtig, dass man sich nicht in den Einzelheiten verliert, sondern dass die Korinther vom Zentrum her lernen, die Probleme ihrer Gemeinde und ihres persönlichen Lebens zu beurteilen. Auch die ethischen Probleme, auch die Alltagsgestaltungsprobleme, auch die, wie gehe ich mit der Gesellschaft um, die so ganz anders ist ringsherum. Und deshalb sagt er am Anfang, also wichtig ist das Wort vom Kreuz und erklärt, warum der gekreuzigte Jesus der Retter ist. Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das, und dachte, ich habe mich entschieden, nichts anderes zu wissen als ihn. Er ist die Mitte, er ist die Mitte. So, und das nimmt er jetzt wieder zum Schluss auf. Er hat Sorge, dass über all den Problemen, die er da verhandelt hat und über die er geredet hat, die ja zum Teil auch sehr praktisch waren, gestern haben wir über die Gestaltung von Gottesdienst geredet und wie man das so sagen soll, das sind ja alles Details gewesen. Da will er, dass sie jetzt wieder das Zentrum sehen, damit sie die richtige Perspektive auf die anderen Probleme haben. Das ist doch ganz wichtig. Diese Grundansicht, die sollten wir erst schon mal lernen für uns. Denn das ist natürlich, dass wenn man sich beschäftigt mit den anliegenden Problemen, die auf so einen zukommen, dann verliert man sich in diesen Fragen. Und man kann sie nicht lösen für die Gemeinde, wenn man nicht alles, was uns im Leben beschäftigt, in der Gestaltung des Einzelnen und des gemeinsamen Lebens, vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und nun ist das kein Unterschied. Es ist nicht so, dass der Paulus jetzt, ja, in Kapitel 1 hat er vom Kreuz geredet. Da steht ausdrücklich das Wort vom Kreuz. Und in Kapitel 15 redet er von der Auferstehung. Das ist eine völlig falsche Sicht. Du kannst Jesus nicht auseinanderschreiben, schneiden in Scheiben wie eine Wurst. Und ich darf mal nur mit dem Gekreuzigten, dann nur mit dem Auferstandenen beschäftigen. Und das wird hier im 15. Kapitel sichtbar. Am Anfang in den Versen 3 folgende. Dann sagt er also, was ist das Evangelium, das euch rettet, das uns rettet? Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Überlieferung nennt man das, lateinische Fremdwort heißt Tradition. Naja, das heißt, wir sagen das ist bloß Tradition, als wäre das so Gewohnheit. Nein, das heißt, ich habe es empfangen. Er hat es empfangen von den Augenzeugen, den Ersten, die das Leben von Jesus miterlebt haben, den Aposteln. Da war Paulus ja nicht bei. Er gehört zu diesen Aposteln der ersten Kategorie, weil ihm Jesus vor Damaskus als der Auferstandene begegnet ist. In einer Weise, wie das nicht bei den Nachfolgenden passiert ist. Das bringt ihn auf die Seite der Offenbarungszeugen, ohne die wir keinen Zugang haben zu ihm. Also aber er sagt, ich habe es empfangen, es ist mir gegeben, ich habe es mir nicht ausgedacht. Da betont er das immer wieder, Galaterbrief, ausdrücklich. Ich habe das nicht nach Menschenweise, ich habe mir es nicht ausgedacht. Das wird heute natürlich auch immer ihm vorgeworfen. In der kritischen Auseinandersetzung damit, kritische Theologen sagen, ach, was ist das, der Paulus mit seinen Sühneopfertheorie und der Versöhnung, dass das Kreuz zur Versöhnung wäre, das ist alles so eine krude Theologie, die hat er sich ausgedacht. Eigentlich ist das doch überhaupt nicht so. Jesus hat gelehrt, die Gerechtigkeit und die Liebe, und er ist gestorben, konsequent, wie er gelehrt hat. Und dann hat der Paulus hat sich dann gesagt, naja, das kann nicht alles gewesen sein, und hat dann den Kreuzestod umgedeutet zu einem Versöhnungsgeschehen. Das ist natürlich historisch schon völlig falsch, weil in den Evangelien eindeutig nachzulesen ist, dass Jesus selbst sein Leiden und Sterben als Hingabe, als Dienst, Lösegeld für die vielen beschrieben hat. Es wird immer wieder so gesagt, das haben sich menschliche Theologen ausgedacht. Paulus-Theologie wollen wir heute nicht mehr. Wir brauchen nicht so eine brutale Bluttheorie, um von Vergebung der Sünden zu reden. Gott ist so, ist nett und er macht das so irgendwie. Ja, das ist also damals so gewesen. Das ist heute die radikale Kritik am Evangelium von Jesus auch. Und jetzt ist es hochinteressant, wie er das Evangelium in 3 Sätzen zusammenfasst. Und zwar ganz offensichtlich in Worten, die er selber nicht ursprünglich formuliert hat, sondern er sagt, ich habe es empfangen. Jetzt lesen wir das nochmal. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünde nach der Schrift. Hat er hier den Namen Jesus vergessen? Christus ist kein Name, sondern ist ein Titel. Man muss es immer übersetzen. Christus ist ja die griechische Übersetzung von Messias. Messias ist die hebräische Form, der Gesalbte. Christus ist der Gesalbte, heißt auch der Gesalbte auf Griechisch. Jesus Christus ist kein Doppelname wie Hans-Jürgen oder Fritz Schulte, sondern heißt der Messias. Jesus, häufig bei Paulus ist, um das nochmal zu betonen, denn er war damals schon der Trend so ein bisschen in der Gewohnheit wie heute, dass man Jesus Christus wie so einen Doppelnamen behandelt hat. Nein, dann sagt er, der Christus Jesus, der Messias Jesus. Alle Juden erwarteten den Messias. Die Frage ist, wer ist es? Und er sagt, das Botschaft Evangelium heißt, der Messias ist Jesus. So, und deshalb sagt er hier, der Messias ist gestorben für unsere Sünden nach der Schrift. Also nach den Ankündigungen, die wir im Alten Testament finden. Das ist schon der erste wichtigste Teil. Denn dass der Messias stirbt, war für die zeitgenössische Judentum ja der Stein des Anstoßes. Der ist ja der Sieger. Den werden sie ja nicht töten. Und deshalb sind sie enttäuscht, als Jesus am Kreuz stirbt, oder sie sind zufrieden, weil sie ihn widerlegt haben. Paulus sagt, das Evangelium ist, das ist notwendig, so ist es in der Schrift vor angekündigt. Gott redet und wird offenbart sich und so geht er ins Leben. Seine Propheten werden getötet, sein Wort wird zurückgewiesen und sein Wort, das in Jesus Mensch wird, wird gekreuzigt. Musste nicht der Christus leiden und so zur Herrlichkeit eingehen. Das versteht man nur im Zusammenhang der Geschichte Gottes, die im Alten Testament dokumentiert ist. Deshalb gibt es kein Verständnis, kein Verstehen des gekreuzigten Jesus ohne das Alte Testament. Das, was Paulus hier in diesem kurzen Bekenntnissatz sagt, ist genau das, was der auferstandene Jesus selber, Lukas 24, den Emmaus-Jüngern auf dem Weg sagt. Musste nicht der Christus leiden und zur Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und den Propheten und erklärte ihnen die Schrift. Das heißt, er erklärt am Alten Testament, warum diese Logik notwendig ist. Und das ist hier in diesem knappen Satz direkt zusammen, dass der Messias gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben wurde. Also, dass das nicht nur ein Scheintod war, und dass er, sondern dass das wirklich definitiv, das Begräbnis sozusagen die Bestätigung, Tod. Ja? Ja. Ja, das ist das Interessante gerade bei Lukas, man hat immer schnell gesagt, es sind die prophetischen Worte, wie etwa Jesaja 53 vom leidenden Gottesknecht. Das ist aber gar nicht viel zu eng, sondern es heißt bei Lukas 24, er fing an bei Mose und den Propheten. Die Geschichte Gottes ist immer so, schon die Schöpfung ist, Gott redet zum Menschen, macht ihn zum Ebenbild und hebt ihn vor aus der ganzen Schöpfung, aber du bist Geschäftsführer und über die Welt, macht ihn zum Geschäftsführer über die Welt und segnet ihn. Dem Menschen aber ist es nicht genug. Ich will selbst sein wie Gott. Dann das Wort der Liebe Gottes erntet bei Menschen immer den Widerstand. Er kommt, dann geht es durch die ganze Geschichte Israels, er redet zu Abraham und zu Mose und durch die Propheten, und der Ungehorsam und die Abwehr des Volkes Gottes kommt in der Menschheit und in Israel, führt dazu, dass das Wort Gottes und die Boten, die es sagen müssen, und das Leiden kommen. Jeremia wird verfolgt, Propheten werden getötet, abgelehnt und so weiter. Und das zeigt Jesus und sagen, und dann kommen natürlich diese speziellen Prophetenworte, etwa aus dem Gottesknechtliedern bei Jesaja. Und das Besondere ist nur, dass Jesus, der Auferstandene, deutlich macht, die Logik der ganzen Gottesgeschichte, in der Geschichte Gottes von Anfang an in seinem Reden ist, das Wort der Liebe Gottes führt ins Leiden. Ich zitiere gerne einen Satz eines iranischen Bischofs, der früher Moslem war und uns einmal so erklärte, wie ein Moslem, der ja die Kreuzigung Jesu für eine Gotteslästerung halt, Gott ist mächtig und er kann nicht leiden, das geht nicht, habe ich ja auch erklärt mal den Tagen. Der hat gesagt mit dem Satz, wenn Liebe auf Rebellion trifft, kann das Ergebnis nichts anderes sein als das Leiden der Liebe. Also die Liebe Gottes stößt auf die Rebellion des Menschen. Es kann eigentlich Gott nur draufhauen im Gericht und die Rebellion niederschlagen. Er entscheidet sich für die Liebe und geht ins Leiden. Das ist die ganze Geschichte der Geduld Gottes mit Israel und mit der Welt. In der Weltgeschichte, so wie sie in der Bibel dokumentiert ist, geht hin. Tiefpunkt und Höhepunkt ist das Kreuz. Und zu begreifen, musste nicht, gibt es diese logische Notwendigkeit der Liebe Gottes. Deshalb nennt Paulus hier auch das Wort vom Kreuz eine Weisheit Gottes. Er sagt, die Welt hält es für Torheit und für einen Schwächeanfall, aber es ist Weisheit Gottes und Kraft. Es gibt eine, unter der Voraussetzung der Gottesoffenbarung der Bibel, gibt es eine Logik, eine Weisheit im Weg zum Kreuz. Ja, lassen Sie uns nachher in der Diskussion, wir haben ja noch eine Diskussion, lesen wir Jesaja 53. Steht es ausdrücklich? Das wäre genau der Punkt. Ja, da steht es ausdrücklich. Ja, okay. Ja, komm mal. Jetzt begraben und dann, und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Auch da. Auch da sagt er, Kreuzigung und Auferstehung zu verstehen im Zusammenhang der Schrift, des Wortes Gottes im Alten Bund, auch wir sagen im Alten Bund, damals der Bund mit Israel. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, also das ist der hebräische Name, aramäische Name für Petrus, oder Bedeutung, heißt auch Haus, heißt Fels. Danach von den Zwölfen, hier wird von den Zwölfen gesagt, obwohl der Judas ja schon tot war bei der Auferstehung. Aber, und die Nachwahl ja erst später kam, Apostelgeschichte 1. Aber der Kreis derer war als Zwölferkreis, das war die Gruppe mit der Zwölf, war ja das Symbolische als Pendant im Neuen Bund zu den zwölf Erzvätern, Vätern Israels, den Söhnen Jakobs. Deshalb werden sie hier die Zwölf genannt. Der wusste auch, dass der Judas nicht mehr dabei war. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern. Auf einmal von diesem Ereignis, der Begegnung ist auferstanden mit 500, wissen wir aus den Evangelien nichts. Die nennt er hier noch einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen, will sagen, also die könnte er noch fragen, die leben. Da könnte man nachfragen. Andere sind schon gestorben. So, Sie müssen fühlen, was ist der Duktus hier? Warum führt er die auf? Und dann ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Also Jakobus ist hier der leibliche Bruder von Jesus, der dann Gemeindeleiter in Jerusalem war. Verfasser des Jakobusbriefes. Danach von allen Aposteln nochmal. Und zuletzt auch von mir, da bezieht er sich auf seine Damaskus-Erfahrung. Was will er sagen damit? Also die Argumentation des Paulus ist hier, er ist verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten erschienen. Das heißt, die Argumentation, und ihr könnt einige davon noch treffen und befragen, ob die glaubwürdig sind. Das heißt, die Argumentation des Paulus ist, es handelt sich bei der Auferweckung von Jesus um eine Tatsache, die unserem Glauben und Denken vorgegeben ist. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Nun, es ist Ihnen bekannt wahrscheinlich, dass in der modernen Theologie genau das immer befragt ist. Es käme, man kann das bis heute hören in Predigten, es käme ja nicht darauf an, ob das Grab leer gewesen wäre oder nicht. So, das bedeutete, die Jünger hätten die Überzeugung gehabt, die Sache mit Jesus geht weiter. Oder er ist auferstanden in die Verkündigung, wie auch immer man das sagt, oder in den Glauben der Jünger. Also in irgendeiner Weise übertragen, nicht biologisch, sagen sie dann, nicht biologisch sei das gemeint, wie überhaupt alles. Die Jungfrauengeburt sei nicht biologisch gemeint und die Auferweckung sei auch nicht biologisch gemeint, sondern irgendwie, ja wie denn, so im übertragenen symbolischen Sinne. Rudolf Bultmann, einer der führenden Vertreter der radikalen Kritik im letzten Jahrhundert, der hat in einem Aufsatz geschrieben, diese Argumentation von Paulus hier, wo er die Auferweckung als eine objektive Tatsache darstellen will, mit den Zeugen verschiedene Zeit, verschiedene Ort, sei fatal. Denn es ginge ja gar nicht um die Fakten, sondern es ginge um die Bedeutsamkeit. Und das müssen Sie verstehen. Das wird oft nicht, der Hintergrund wird oft, sage ich mal, in der Verkündigung nicht deutlich gesagt, aber da wird mit gezinkten Karten gespielt. Das kritisiere ich sehr und bin eigentlich gerne und immer bereit, auch wenn das vielen nicht gefällt, zu sagen, diese Unwahrhaftigkeit, wie ich sie bezeichne, sie ist nicht subjektiv, lügen die nicht, sondern sie offenbaren nicht den Trick, den sie machen. Es geht durch die Bank. Ob die Wunder passiert, ist nicht so wichtig. Hauptsache, Jesus stillt die Stürme in unserem Leben. Nicht wahr? Ob er da wirklich die Fischbrötchen vermehrt hat und die Speise, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir vertrauen, dass wenn wir teilen, wird es einen Segen bringen. Das heißt, es ist immer eine Trennung zwischen Wirklichkeit wegen Tatsächlichkeit und wahrer Bedeutung, also Anwendung. Und in diesem Sinne haben natürlich alle Märchen eine Wahrheit, alle Legenden haben eine Wahrheit, auch wenn jeder weiß, es nicht so passiert. Und das ist ein Auslegungsprinzip, das sich schon in den letzten 200 Jahren ausgebreitet hat, aber in den letzten 50 Jahren in der evangelischen Kirche eine Breite gewonnen hat, die deshalb so gefährlich ist, weil nicht mit offenen Karten gespielt wird. Das hört sich ja natürlich ganz fromm an. Und wer das nicht kennt, wer die Zusammenhänge nicht kennt, merkt überhaupt gar nicht, was hier gespielt wird. Das heißt, es gibt den frommen Reden über die Bedeutung, was das alles macht und dass wir daran glauben, dass uns das tröstet und stärkt und Hoffnung gibt und so weiter. Also auch im Angesicht des Todes wissen wir, der Tod hat nicht das letzte Wort, obwohl das Grab war, muss nicht leer gewesen sein von Jesus. So, das ist alles. Ja, wieso? Wieso ist da dann ein Trost, wenn die Tatsachen eigentlich das nicht hergeben und ich die nur so ruminterpretieren muss, dass es sich so anhört? Also man kann das ja sagen. Man kann ja sagen, ich glaube nicht, dass Jesus auferweckt wurde, dass also sein Leichnam verwandelt wurde in die Wirklichkeit Gottes. Denn die Auferweckung von Jesus war ja keine Wiederbelebung eines Toten hinein in die Welt des Vergehens, so wie wir das kennen. Wenn ein klinisch Toter reanimiert wird und dann lebt er noch mal Monate oder Jahre weiter, dann hat er Urlaub vom Tod. Er wird wieder sterben. Und so war es auch mit den Wundern. Die Auferweckung des Lazarus war ein Wunder, ein Zeichen, aber der Lazarus ist später wieder gestorben. Der junge Mann bei Nain, den Jesus auferweckt, ist nachher wieder gestorben. Das heißt, es ist ein Zeichen, aber die Auferweckung von Jesus ist grundsätzlich etwas anderes. Eine Schöpfung Gottes am Leichnam des Gekreuzigten, die ihn verwandelt hinein in die Schöpferwirklichkeit Gottes. Und damit der grundsätzliche Durchbruch durch die Todesmauer. Aber als ein tatsächliches Geschehen an der Leiche des Gekreuzigten hin in eine Wirklichkeit, über die spricht Paulus gleich noch, da kommen wir noch. Ja, was ist das für eine Wirklichkeit? Man kann sagen, das glaube ich nicht, will ich nicht. Aber man kann nicht sagen, was heute oft geschehen ist, in der Vergangenheit auch, die Bibel, die meint das gar nicht so. Nein, sie meint es so, dass es tatsächlich ist. Wie hier 1. Korinther 15 absolut einwandfrei zeigt. Das haben natürlich radikale Kritiker wie Bultmann auch gesehen und schreiben das auch und geben das auch zu. Paulus war der Überzeugung, die Auferweckung von Jesus ist eine Tatsache. Er wollte das ja gar nicht wahrhaben. Er hat das, dass seine Bedeutung hätte, dass der Messias sterben kann, das hielt er für einen solchen Irrsinn, eine solche Absurdität, dass er ja das nicht nur mit Worten bestritten hat, sondern er fand das so gefährlich, dass er sagte, das muss man mit Stumpf und Stiel ausrotten, auch wenn dabei Blut fließt. Der erinnerte sich an seine Vergangenheit, dass er gegen diesen Jesus-Spuk wirklich mit Gewalt vorgegangen war, aus Überzeugung, aus theologischer Überzeugung. Und insofern geht es ihm natürlich auch darum, dass es nicht das Ganze in einem religiösen Gequassel sozusagen verfälscht wird. Also ich finde, so geht auch Goethe lebt irgendwie weiter und so weiter, weil seine Gedanken und seine Werke und so. Also gut, das muss man erstmal hier klar sehen, das ist das Erste. Jetzt kommt daraus als Folge, also eine objektive Tatsache, jetzt als Nächstes, eine radikale Logik. Da muss man jetzt Vers 12 folgende lesen. Das muss man einfach sich mal auf der Zunge vergehen. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Also das ist der Schluss darauf, dieses Problem könnte es in Korinth offensichtlich gegeben haben. Und jetzt müssen Sie sehen, wie die Abhängigkeit voneinander definiert wird. Da ist das, die Sonne ist schon heftig. Wie Paulus das sagt. Er sagt, gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist doch Christus noch nicht auferstanden. Das heißt, die Auferweckung von Jesus ist der erste Akt der allgemeinen Totenauferstehung. So heißt es nochmal in Vers 20 dann auch. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen. So, deshalb ist das die Garantie, dass die Toten auferstehen werden, weil der erste Durchbruch ist geschafft. Und deshalb ist da ein radikaler logischer Zusammenhang. Wenn das eine nicht wahr ist, kann das andere nicht wahr sein. Wenn das andere nicht wahr ist, ist das eine nicht wahr. Also hier sagt er, wenn die Toten nicht auferstehen, wie einige von euch sagen, ist Jesus auch nicht auferstanden. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn das nur so eine symbolische Bedeutung hat, werden die Toten auch nicht auferstehen. Kannst du symbolisch daraus deuten, was du willst, aber faktisch wird es nicht passieren. Aber nicht nur das. Also die Auferweckung von Jesus ist nicht nur der Durchbruch nach vorne, die Öffnung der Zukunft, die Garantie und die Gewissheit. Es gibt die Auferweckung der Toten, weil es hat begonnen mit der Auferweckung Jesu. Sondern es hat auch eine Bedeutung nach hinten. Und er sagt weiter, Vers 14, ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist, wörtlich steht da, die ist leer. Unsere Verkündigung ist leer. Sie hat keinen Inhalt. Wieso, sagen sie? Es tröstet doch, wenn einer so schöne, warme Worte macht, dass wir nicht aufgeben angesichts des Todes, weil es ist und so, wir können nicht tiefer fallen, als in Gottes Hand und was da alles so kommt und so. Pipapo, sagt Paulus, es ist leer, es ist leeres Geschwätz. Und wenn ihr, die Predigt ist leer, auch euer Glaube ist vergeblich. Da steht beide Mal das Wort leer. Sagt, es kommt nicht darauf an, dass wir glauben, sondern woran wir glauben. Wem vertraue ich? Kommt darauf an, dass ich vertraue, sondern wem vertraue ich? Ist das verlässlich? Ist das begründet? Hält das? Alle glauben. Das unterscheidet die Menschen nicht. Alle glauben irgendwas. Die Frage ist, ob es hält, worauf, ob es stimmt, ob wir betrogene Betrüger sind, ob wir betäubt werden. Opiumreligion stimmt gar nicht, tröstet uns zwar toll und so, würden wir sagen, naja, wenn er nachher rauskommt, das ist nicht so wahr, ist nicht so schlimm, wenn es mir aber im Leben geholfen hat, ist ja auch schön. Nein, nein, sagt Paulus, das ist kein gelingendes Leben, wenn man sollte sich schon mit der Wirklichkeit anfreunden. Und Leben kann nicht gelingen, wenn es nicht mit der Wirklichkeit, wenn man sich belügt, das hat Karl Marx deutlich gesagt, sehen. Er hat den Glauben an Gott für Opium des Volkes gehalten. Das heißt, was gibt es? Gott gibt es nicht. Sie glauben, dass es gibt, um sich zu trösten und die Schmerzen nicht so zu spüren. Sie brauchen Schmerzbetäubungsmittel. Nein, nein, sagt er, die Verkündigung, euer Glaube ist leer. Und dann ausdrücklich Vers 15, wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes, als Lügenzeugen, Pseudomatheroi, steht da als Lügenzeugen, die behaupten, Jesus wäre auferstanden, den Gott gar nicht auferweckt hat. So ist, schroff ist die Argumentation des Paulus im Blick auf die Tatsächlichkeit, das tatsächliche Geschehen der Auferweckung. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist aber jetzt nochmal in Vers 17, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Da steht ein Wort, das heißt eitel. Eitel ist einfach, ist nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Das ist jetzt, warum? Ja, dass Jesus stellvertretend am Kreuz unsere Sünde trägt. Ja, wenn das eine theologische Deutung von Paulus und Co. ist, wer sagt mir, dass das stimmt? Es geht aber nach der Bibel nicht darum, dass es eine theologische Deutung ist, sondern dass Gott den Gekreuzigten bestätigt. Am Karfreitag waren ja auch die Jünger von Jesus überzeugt, dass Jesus widerlegt ist. Er lief mir ja weg. Die haben ja nicht unterm Kreuz gestanden und haben gesagt, ach wie toll, ist er gestorben. Jetzt gründen wir das Christentum, die Religion der Nächstenliebe. So war das bei Sokrates. Als er den Schierlingsbecher trank, hatten seine Schüler ihm eine Fluchtmöglichkeit besorgt. Und er sagte, warum sollte ich fliehen wollen? Sterben ist entweder ein Auslöschen ins Nichts oder es wie ein langer Schlaf oder etwas Seliges. Warum sollte ich fliehen? So, und dann haben sie es bewundert, wie er das getrunken hat und dann schritt er auf und ab und sich hinlegte und starb. Und so haben sie seine Lehre verbreitet. So stellen sich ja manche die Gründung des Christentums vor, dass Jesus war der Lehrer und die Jünger haben in Konsequenz er ist gestorben, wie er gelehrt hat, und gründen sie die Religion der Nächstenliebe. Es stimmt aber historisch alles nicht. Das kann man in den Quellen halt lesen. Die Jünger waren genauso enttäuscht. Die Emmaus-Jünger sagen ausdrücklich, wer dachte, er würde Israel lösen, aber sie haben ihn gekreuzigt. Und heute Morgen kamen noch die Frauen und fingen an zu spinnen. Sie sagen, das Grab wäre leer und sie hätten ihn gesehen. Also das haben die noch nicht mal als der Hoffnungsschimmer gesehen, haben gesagt, jetzt muss man wirklich hier weglaufen. Die drehen alle durch. Das ist hier die Hölle von Wahnsinn. Hier müssen wir raus. Das sagen die ganz offen und schroff. Das heißt, Jesus war widerlegt mit dem Tode. So wie die Frommen sagten unterm Kreuz, steig herab vom Kreuz, dann glauben wir. Aber er starb. Und dann war Schluss. Und erst als der Auferstandene ihnen begegnet und ihnen das sagt, musste nicht der Christus leiden und zur Herrlichkeit eingehen, ihnen den Frieden zuspricht und sie sendet, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und in 40 Tagen ihnen das erklärt. Erst da begreifen sie, der Kreuzestod, das Leben und Leiden und Sterben, von nicht nur das Sterben, schon das Leben, schon als er in die Taufe ging. Bei Johannes, da sagt Johannes, du brauchst das doch nicht, lass es geschehen. Das ist der bewusste Akt der Stellvertretung, er geht an die Stelle der Sünder. Der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, sagt Paulus das nachher. Das ganze Leben, Menschwerdung Gottes, ist eine Stellvertretung im Kreuz, der Höhepunkt, der Tiefpunkt ist, er nimmt das Gericht Gottes, er geht in die Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er betet den Psalm 22, den Psalm der Gottverlassenen, und weil er diese Gottverlassenheit trägt, und Gott schweigt. In der Auferweckung bestätigt er geht an die Stelle der Verlorenen. Er trägt unsere Schuld. So, Jesaja 53. Er nahm auf sich unsere Schuld, unsere Sünde. Und er erfüllt, was Jesus sagt, Jesaja 43. Du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und Mühe mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretung um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. So, das wird mit der Auferweckung, da fällt das Licht auf die Kreuzigung. Und erst mit der Auferweckung ist gewiss, die Sünden sind vergeben, Jesus lügt nicht, er hat es alles getragen. Jetzt können die Apostel sagen, wie Johannes im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht. Gerecht, weil er selbst das Gericht getragen hat, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von allem Unheil. So, das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es keinen Grund, die Kreuzigung als stellvertretendes Sühneopfer und Versöhnung durch Gott, durch Jesus für uns zu verstehen. Es gibt keine Gewissheit der Vergebung der Sünden. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Nichts seid ihr los aus eurem Leben. Denn keiner kann seine Vergangenheit loswerden. Kein Mensch kann dem anderen die Vergangenheit abnehmen. Das kann nur Gott selbst, der sich mit uns identifiziert und stellvertretend das Gericht trägt für uns in Jesus. Ja? Verstehen Sie? Das heißt, die Auferweckung hat eine Bedeutung nach vorne, den Durchbruch in die Zukunft. Jetzt ist gewiss, die Toten werden auferstehen. Und sie hat eine Bedeutung nach hinten als Bestätigung, Beglaubigung, sozusagen amtliche Beglaubigung. Jedes Wort, das Jesus gesagt hat, jede Tat, die er getan hat, sei. Und erst recht sein Leiden und sein Sterben sind Kraftakt der Liebe Gottes. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Das steht und fällt mit der Auferweckung, sagt Paulus hier noch einmal. Und dann sagt er radikal, also Vers 18, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Die Logik der Religiösen ist, dass der Herr, wenn sie rausstellt, dass es nicht stimmt, hat mich immerhin getröstet. Nein, sagt er, dann sind wir betrogene Betrüger. Wir sind die Elendesten unter allen Menschen. Frommen Lügen aufzusetzen, seien sie noch so nett konstruiert, ist eine verheerende Katastrophe für einen Menschen. Ein Mensch muss mit der Wirklichkeit klarkommen können, und die muss er, wenn er sie kennt. Wenn das aber alles Lüge ist, dann weg damit. Da ist Paulus absolut radikal und unterscheidet sich dadurch grundsätzlich vom religiösen Geschwätz auch des Christentums heute. Und das ist natürlich, das ist die ganze Auseinandersetzung. Deshalb ist das erste, dieses Kapitel des ersten Korintherbriefs ist wahrscheinlich das zentrale Kapitel für die gesamte Glaubensauseinandersetzung damals, aber auch erst recht heute. Und dann heißt es nun, aber das ist jetzt so schade immer, so schön das ist, wenn es in der Bibel dann so auflockernde Absätze und Zwischenüberschriften gibt. Manchmal zerstört es einfach den Zusammenhang, denn jetzt geht ja in einem Zug weiter, nicht wahr? Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die verschlafen und jetzt geschlafen sind. Und jetzt bezieht er sich da nochmal drauf zurück. Er hat ja diese Indizien genannt, dass er bezeugt und selber steht er auch mit seiner Begegnung mit dem Auferstandenen als Zeuge bereit. Das war das, die Autorität der Apostel. Wir bezeugen, was wir gesehen und was wir gehört haben. Und von da an, also nachdem er die Grundlagen so massiv dargestellt hat, von da an zeigt er, was sind denn jetzt die Folgen? Was sind die Folgen? Muss ich mal auf die Uhr gucken? Ja, ich muss Tempo machen. Ich habe mal eine. Jetzt, was sind die Folgen für den Alltag, muss man sagen. Erstmal sagt er, von Vers 20 an entfaltet er nochmal, dass die Auferweckung von Jesus der Durchbruch ist und dass in ihm die Auferstehung der Toten insgesamt beginnt. Er sagt, so wie Adam durch den ersten Menschen der Tod in die Welt kam durch den Sündenfall, grundlegend so durch Jesus jetzt. Und das Ziel ist, dass dies, dass sich vollendet. Wie vollendet sich das? Ja, er wird kommen und wird alles lebendig machen, der Reihe nach, sagt er, in der Ordnung, Vers 23, zuerst ist Christus auferstanden, danach, wenn er kommt, wird er die zu Christus gehören, aufwecken, danach das Ende, wenn das Reich Gottes dem Vater übergeben wird und alle Herrschaft, alle Macht vernichtet wird. Der letzte Feind ist der Tod, der vernichtet wird. Das ist das Letzte. Und es heißt dann, dass Gott dann alles in allem ist. Ich will in Klammern sagen, aus dieser Passage leiten dann ja viele Leute auch ab, dass sie sagen, siehst du, wenn Gott alles in allem ist, dann kann es ja keine Hölle und kein Verlorengehen, keine Verdammung mehr geben. Gott ist ja alles in allem. Zum Schluss kriegen alle die Kurve. Irgendwie macht Gott das so. Das entspricht zwar unserer Logik, aber es widerspricht sehr eindeutig den klaren Aussagen, die Jesus gemacht hat, in denen er gesagt hat, es gibt ein Gericht und einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte in ewiger Verdammnis und ewigem Leben. Und dass das, wenn das geschieht, dazu führt, dass alle Mächte Gott untertan sind und er alles in allem ist, das ist kein Widerspruch. Wir meinen immer, ja, das ist unsere Logik, dass wir meinen, also Gott könne in Ewigkeit, kluge Leute, Bücher darüber geschrieben seit Jahrhunderten, können in Ewigkeit nicht glückselig sein, wenn er wüsste, dass ein Teil seiner Geschöpfe in der getrennt lebten von ihm. Das ist alles menschliche Spekulation. Wir können aus unseren Vorstellungen uns die Welt Gottes nicht zusammenreimen. Die Logik stimmt nicht, sondern wir können uns nur darauf verlassen, wo Gott sich offenbart und er hat in Jesus, der die Offenbarung der Liebe Gottes ist, klipp und klar gesagt, Bergpredigt, geht ein durch die enge Pforte, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind darauf gehen. Und in vielen anderen Stellen ist das völlig, völlig klar. Und da rate ich sehr ab, sich nicht auf eigenmächtige Spekulationen zu verlassen, sondern mehr auf das Wort von Jesus. Und dann von Vers 29 an zeigt er, was das für den praktischen Lebensweise bedeutet. Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Also das ist ein ganz schwieriger Vers, wo die Ausleger überhaupt nicht klarkommen und völlig nicht einig sind. Was ist das hier? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Meint der, dass Leute in Korinth, in der Gemeinde, sich haben stellvertretend taufen lassen für Leute, die schon gestorben sind? Also vielleicht für Freunde und Angehörige, die den Glauben an Christus noch nicht angenommen haben oder ihn vielleicht angefangen haben anzunehmen, aber nicht zur Bekehrung oder zur Taufe durchgerückt, da vorher gestorben sind. Und damit die jetzt lassen sie sich stellvertretend draußen. Wir wissen das nichts. Man redet von der sogenannten Vikariatstaufe, also der stellvertretenden Taufe. weil der im zweiten Jahrhundert der Reeder Marzion, das war der erste, wie sagt man da, Sektierer und Spalter der Christenheit, der hielt das Alte Testament als eine Schrift, die von einem satanischen Gott, dem Demiurgen, geschrieben wäre und Teil des Neuen Testamentes auch. Er war der erste radikale Bibelkritiker und der hat eine Lehre von der sogenannten stellvertretenden Taufe gehabt in seiner Sekte. Darüber berichtet der Kirchenvater Tertullian, aus Diakon aus Nordafrika. Daher wissen wir, dass in dieser marzionitischen Sekte, gegen die sich die Christenheit radikal abgegrenzt hat, das war um 150 nach Christus, dass es da solche Stellvertretungspraktiken gab. Es gibt aber überhaupt keinen Beleg dafür, dass das in der Christenheit irgendwo, und es wird hier auch nicht weiter ausgeführt. Ausleger sagen deshalb, entweder man muss die Frage als Rätsel stehen lassen und kann sie nicht beantworten, oder man muss es doch so verstehen, dass Paulus hier ganz schlicht von der Taufe der normalen Christen, nämlich dass sie sagen, also mein alter Mensch ist eigentlich dem Tode geweiht durch die Sünde und getrennt in der Taufe, wie Römer 6 Paulus dann schreibt, ist er mit Christus begraben und steht auf mit ihm, dann ist es eine etwas mysteriöse Umschreibung für das ganz normale Taufen. Lassen wir es so stehen, ich kann es auch nicht entscheiden, 50 Versuche hat es gegeben, 1000 dieses Rätsel zu lösen, keiner weiß wirklich, wie es gemeint ist. Er sagt jedenfalls nur, also wenn die Toten nicht auferstehen, ist das mit der Taufe auch Kokolores. So viel kann man auf jeden Fall sehen, denn dahinter steckt ja tatsächlich das Bewusstsein, so wie mein alter Mensch jetzt mit Christus gekreuzigt wird, so wird der neue Mensch auferstehen. Und hinter dem Ganzen steckt, im Gegensatz zu dem, was die Griechen lehrten mit der Verachtung des Leibes und was die Europäer von den Griechen gelernt haben, gesagt, der Leib, der vergeht und dann die Seele lebt weiter, irgendwie was Geistiges da, so eine Schweinsblase oder was, so ein Pünktchen. Jedenfalls hat mit Leib und Körper hat das nichts zu tun. Nein, es gibt einen neuen Leib. So, Gottes, der Oettinger, ein großer Christ und Theosoph im Schwabenland, der hat den berühmten Satz gesagt, dass Leiblichkeit das Ziel aller Wege Gottes ist. Im Gegensatz gegen alle Leibverachtung, die in der Konsequenz griechischer Philosophie erst europäische Denken bestimmt hat bis heute, ist in der Bibel das Ziel ist leiblich, wie Gott in der Geschichte ist und die Geschichte nicht verachtet und handelt in Fleisch und Blut und das nicht verachtet. Wir denken immer, ja, Gedanken darüber, der ewige Geist und so, das andere ist alles Komposthaufen, nix. Nein, Gottes Ziel ist eine neue Welt der Leiblichkeit, aber ohne Sterben und ohne das Böse, ohne die Not der Krankheit und das Werden vergehen. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Weil für uns ist natürliche Leiblichkeit ein Stoffwechselprozess von Werden und Vergehen. Das ist für uns natürlich. Was anderes können wir gar nicht uns vorstellen. Und deshalb wird Paulus gleich davon auch noch reden. Aber zunächst sagt er, was es ganz praktisch bedeutet. Wenn Jesus nicht auferstanden ist und wenn die Toten nicht auferstehen, warum nehmen wir die ganzen Gefahren auf uns? Warum stehen wir jede Stunde in Gefahr? So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus habe, ich sterbe täglich. Er geht durchs Leiden. Dann sagt das wird ja auch nicht ausführlich sonst beschrieben, der Paulus ist nicht sehr wehleidig gewesen. Also das hätten wir doch gerne mal gehört. Wann ist das passiert? Wie war das genau in Ephesus, dass er den Tieren vorgeworfen ist? Da heißt es hier, habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft? Was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das heißt, hier zielt er jetzt auf, das war wahrscheinlich hinter diese hedonistische Lebensweise, das war das Klima der Hafenstadt Rom. Ne? Feiern, Party machen und so viel es geht. Carpe diem, Das war der bekannte Satz, steht heute auf vielen Sweatshirts, genieße den Tag. Das ist ein Gedicht aus Rom, das ohne Hoffnung ist. Es geht nämlich so weiter. Genieße den Tag und erwarte so wenig wie möglich vom Morgigen. Es gibt keine Hoffnung. Deshalb lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. So, man kann, es ist was anderes als diese Sorglosigkeit, die Jesus lehrt. Sorge nicht für den nächsten Tag. Tägliches Brot heute. Wisst, Gott wird dafür sorgen. Wir müssen nicht heute uns in Angst verzehren um das, was morgen sein wird. Weil wir eine Zukunft haben, einen Herrn, der für die Zukunft sorgt, dürfen wir ganz konzentriert im Heute leben. Das ist eine total andere Sorglosigkeit als die der Hoffnungslosigkeit, die sagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das nennt man Hedonismus und das war das ist heute wahrscheinlich die Grundphilosophie unserer Zeit. Party machen, ob unter 30 oder über 30, ob über 100 oder unter 100 oder so. Und richtig feiern heißt, ich weiß gar nicht, wie gut das ist, toll den Kopf voll dröhnen, bis man nicht mehr kann. So, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und dann wird er sehr praktisch, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch mal recht nüchtern, sündigt nicht. Einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Und da sagt er, sind die Atheisten? Ja, sagt er, natürlich. Wenn Gott nicht kommt, dann ist er auch jetzt nicht da. Das ist nämlich die Logik. Der Atheismus in der Christenheit besteht darauf, dass sie eine Menge fromme Sprüche haben, eine Menge Trostworte haben, aber sie wissen, der Tod hat das letzte Wort. Sie glauben nicht wirklich an den neuen Himmel und die neue Erde. Das sieht man an ihrem Verhalten. Lass uns nach Mallorca fahren, denn morgen sind wir tot. Möglichst lange Urlaub machen, 3-4 Mal, wir sind ja die reichsten Leute, denn morgen sind wir tot. Wir könnten was verpassen im Leben. Bin ich gegen Urlaub, gönne den jeden, aber wenn es aus dieser wir Alten, habe ich den Eindruck, das ist so eine Mentalität heute, wir sind jung, wir sind jugendlich, wir verdrängen das alles und wir mögen das nicht, weil wir haben keine Hoffnung. Wir kennen Gott nicht. Und es ist, der Gott offenbart sich im gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und in der Auferweckung von Jesus, im Durchbruch zur neuen Welt, da ist die Wirklichkeit, die unseren Alltag bestimmt. Unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Das war übrigens der Gruß in Teilen der ersten Christenheit. Maranatha, aramäisch. Unser Herr kommt oder komm. Herr, komm. Als Gebet oder als Gruß. Daran waren sie zu erkennen. Das unterschied sie vom Rest der Bevölkerung. Es sind die Leute der Hoffnung. Sind die Leute, die nach vorne gehen, die wissen, unser Herr kommt. So sagt er, das ist, und deshalb tragen wir die Leiden, deshalb lassen wir das zu. Wir sagen nicht, dass wenn wir geprügelt werden und wenn wir vor die Tiere geworfen werden und wenn wir ins Gefängnis gehen, unser Herr kommt. Es lohnt diesen Kampf in dieser Welt. Es darf Stress sein, ja, unser Herr kommt. Die Liebe scheut die Dreckarbeit nicht und die Mühe nicht. Sie sucht nicht das bequeme Leben. Sie sucht die Rettung der Menschen. Sie sucht die Rettung der Menschen. Und deshalb sind sie unterwegs in Richtung auf den auferstandenen Herrn. Das ist natürlich eine tolle Perspektive. Wenn man diese latente Depressivität der Bevölkerung heute ansieht, diese Angst vorm Tode und so. Noch wenn man 75 stirbt, heißt es noch, wie kann Gott sowas zulassen? Als ob man es nicht in 5 Fingern sich ausrechnen kann, dass man mit 70 spätestens fällig ist und längst im Himmel sein sollte. Aber wenn man keine Hoffnung hat, die nicht konkret ist. Und sie ist auch für viele Christen auch nicht konkret, selbst wenn sie grundsätzlich daran glauben. Sie wissen, sie können es sich nicht vorstellen. Weil Paulus hat sich aber deshalb auch auseinandersetzt. Er hat auch Gedanken gehabt darüber. Ja, was kommt denn da? Deshalb setzt er sich Vers 35 folgende damit auseinander, weil die Leute schon damals gefragt haben, wie werden die Toten denn auferstehen? Mit was für einem Leib werden sie denn kommen? Du Narr, sagt er. Also da wird er ziemlich unhöflich. Also, und jetzt gibt's keine Beweise. Er kennt ja auch nicht die zukünftige Wirklichkeit. Er gebraucht jetzt einige, man nennt das Analogien, einige Sprungbretter, die so ähnlich sind und vielleicht vergleichbar. Er sagt, was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Also du kennst doch diesen Vorgang. Du siehst da so ein Krümel und den lässt er auch noch verschwinden in der Erde, ist nichts mehr da. Und dann wächst da eine wunderschöne Blume. Und das, was da wächst, ist was total anderes, als was du da in die Erde gelegt hast. Ja, sagt er, das kann man jetzt erklären, wie das so geht. Ja, ja, aber sieh doch mal den Unterschied der Gestalt dessen, was da am Anfang war und was dann verschwand und was dann erscheint. Ist dir das nicht eine Hilfe, eine Brücke zum Bauen? Also Gott gibt ihm einen Leib und dann sagt er, die verschiedenen Arten von, nennt die Himmelskörper, sagt die verschiedenen Glanze, es gibt so unterschiedlich. So auch Vers 42, nach dem Versuchen, so Brücken zu bauen und Anschauungen zu machen, sagt er, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Ja, unverwesliches können wir uns nicht vorstellen. Wir kennen das nicht. Alles, was wir sehen, vergeht. Und wenn in Jahrtausenden. Alles, was sichtbar ist, vergeht, ist sterblich. Und deshalb ist Gott nicht sichtbar, weil er ist für unsere Sinne nicht sichtbar, weil er nicht eingesperrt ist in die Todeswelt. Natürlich ist uns das eine Anfechtung. Wir sind zutiefst überzeugt, was wirklich ist, muss man auch sehen. Nein, was man sieht, stirbt. Das ist der einzige Zusammenhang. Gottes Wirklichkeit ist nicht für unsere sterblichen Sinne sichtbar. Diese Brücke baut er. Niedrigkeit. Und dann redet er vom psychischen Leib, Psychikon, und vom Pneumatikon. Also Luther sagt natürlicher Leib in Vers 44 und geistlicher Leib. Das ist nicht geistiger. Wir denken dann immer gleich, hier ist Fleisch und Blut, kannst du kneifen. Und das ist nur Geist, das ist nur ein Gedanke. Der gibt es gar nicht, hast du nur im Kopf. Gedanken gibt es ja gar nicht, die habe ich ja nur im Kopf. Hier geht es aber nicht da um diesen Gegensatz von Körper und Gedanken, sondern es geht um sichtbare Wirklichkeit, Leib, Seele und Geist und Gottes Geist, Gottes Schöpfergeist, der die Schöpfung schafft und der den Leichnam von Christus Jesus auferweckt und verwandelt in seine Wirklichkeit. Und er wird uns, die neue Welt, wird eine Leiblichkeit haben, aber sie wird in einer für unvergänglichen Weise und für uns unbegreiflich. Offenbarung zum Schluss heißt es, einer neuen Welt, Krankheit und Leid und Todesgeschrei werden nicht mehr sein. Auch der Tod, die Sünde wird überwunden sein. Und er wird alle Tränen abwischen. Und dann heißt es noch in Vers 50 folgende, ja, Fleisch und Blut, also das, was wir hier so als Körper gehen, werden Gottes Herrschaft nicht ererben können. Also und dann kommt das, diese Bekannte aus dem Messias. Wer den Messias kennt, der kennt das kann ich auch, habe ich immer gelernt, auf der Trompete zu spielen, eine wunderbare Melodie, die es heißt, sie werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, und das plötzlich in einem Nu, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, dieses Signals. Denn es wird die Posaune, wenn die Posaune erschallt und die Toten erstehen, heißt der Messias. Unverweslich. Und Gott wird verwandeln. Ja, es wird eine Generation von Menschen geben, wenn Jesus wiederkommt, die wird nicht sterben, sondern die wird verwandelt werden in einem Nu. Paulus stellt sich, er beschreibt das hier so, wie das Verwesliche wird dann das Unverwesliche anziehen. Im 2. Korintherbrief sagt er mal, wir werden überkleidet werden. Das möchte ich viel lieber. Sagt meine Frau auch immer. Warum müssen wir eigentlich sterben? Er sagt, wäre das schön, wenn Jesus wieder käme. Und das hier irgendwie so passiert, da fände ich viel besser. Die hat immer Sorge, dass sie beerdigt wird im Sarg und noch gar nicht tot ist. Und so sagt sie, kriegst ein Handy mit. So. Tod, wo ist dein, ein triumphaler Schluss zum Schluss. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Also die Sünde. Die Sünde, die Trennung von Gott, die hat auch die Vergänglichkeit und das. Aber Tod ist dann letzten Endes nicht nur die Vergänglichkeit, sondern wirklich das Geschiedensein von Gott. die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Also das Gesetz klagt uns an und provoziert die Sünde. Das hat er, entfaltet er dann im Römerbrief Kapitel 7. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Im Psalm 90 steht der Satz, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Der Psalmist sagt, ich kann das nicht. Du, Gott, musst mich lehren, dass ich es begreife, dass ich klug werde, weil klug ist nur, wenn ich mein Leben vom Ziel her gestalte. Das weiß jeder Unternehmer. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, was das Ziel ist, dann kann ich auch keine Schritte festlegen, wie ich die Ziele erreiche. Ich muss doch planen, ich muss die Meilensteine setzen, ich muss gucken, Ressourcen, wie viel Kapital investiere ich, was ist wichtig, was ist unwichtig, das mache ich doch, entscheide ich doch alles in einem unternehmerischen Prozess, wenn ich das Ziel kenne. Ich kann doch nicht alles machen, ich muss ja im Leben, wir können nicht alles machen. Jede Stunde, jetzt diese Stunde, die Sie hier sitzen, haben Sie entschieden, hier zu sitzen. Man kann nicht alles zu gleicher Zeit machen. Das sind Zwänge im Leben, niemand von uns kann auch nur eine Sekunde die Zeit anhalten. Das heißt, de facto fällen wir Entscheidungen, auch wenn wir nichts entscheiden, weil die Zeit geht weiter. Du kannst sie nicht zurückdrehen und kannst nicht sagen, ich fange noch mal um 8 Uhr an. Nein, geht nicht, das ist weg. So. Also, wie kann ich vom Ziel her leben? Und das ist ja schon wahr. Wenn Menschen nicht, im Alten Testament war die Hoffnung der Auferstehung noch nicht gewiss. Schon da, deshalb ist es, obwohl Psalmen immer wieder sehr appellieren an die Ewigkeit Gottes und darauf vertrauen, obwohl die Details noch nicht offenbart waren. Aber erst wenn man die Auferstehungsgewissheit kennt durch Jesus, dann kann man ohne Angst und ohne verdrängen zu müssen, sagen, Herr, lass mich vom Ziel her denken. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Man muss es einüben. Wenn man das nicht lernen will, wenn man es nicht einübt, diese Lebenseinstellung, wird man sie nicht haben. Das hat man nicht einfach so. Die großen Wissenschaftler des Mittelalters, die Mönche, haben den Schädel auf dem Schreibtisch liegen gehabt, das Memento Mori. Und die haben Großes Geistiges produziert, weil sie vom Ziel her dachten und Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden konnten. So. Und in meinem Leben hat es da durchaus eine Entwicklung gegeben. Vielleicht hängt es mit dem Alter zusammen, das weiß, aber seit den 20 Jahren bete ich das regelmäßig. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Ich möchte kein Narr werden. Ich habe unsere Gesellschaft betrachtet, habe gesehen, wie seit 30 Jahren gibt es in Deutschland keine Alten mehr. Ist Ihnen das aufgefallen? Das Wort ist gestrichen. Früher hieß das Altenheim. Ich bin umgeben in Kassel in Bad Wilhelmshöhe von lauter Seniorenresidenzen. Es gibt keine Alten mehr. Ein Altenheim, das ist ein verächtliches Wort. Es gibt die Best Agers, ne? So die Silver Agers, so wir sind fit, fit wie ein Turnschuh, aber keiner ist alt. Es sind die älteren Menschen, aber wir sind nicht alt. Das heißt, wir verblöden bei vollem Bewusstsein. Denn jeder kann ja rechnen und weiß, dass 75 Jahre alt, natürlich bin ich ein alter Mann. So, und wenn ich das nicht wahrhaben bin, dann die Wirklichkeit leugne, dann verblöde ich, dann bin ich ein Narr. Und ich möchte klug werden. Ich möchte es lernen, klug. Und das wird man offensichtlich, man kann auch Doktortitel haben und kann saublöd sein. Das ist nicht mit Schleue und Intelligenzquotienten, sondern Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden, vom Ziel her leben. Wofür bin ich da? Herr, und das finde ich so toll. Mit dem Auferstehungskapitel öffnet Paulus uns diese Gewissheit, diese Perspektive und sagt, er kommt. Unser Herr kommt. Und deshalb keine Panik. Wir müssen nicht leben nach dem Motto, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, mitnehmen, was wir kriegen können. Nein, Herr, lass uns reifen, jeden Stück, auch wenn ich schwächer werde. Was ist jetzt deine Aufgabe für mein Leben? Was hast du heute mit mir vor? Ne? Und dann gibt es mal Zeiten, in denen manchmal Unbehagen einträgt. Und dann gibt es mal Stunden, da plötzlich zieht die Angina pectoris und sagt, es könnte jetzt gleich sein. Sagt, Herr, hier bin ich. Ja, kennen Sie das? Ich kenne das. Und das ist dann so wichtig zu sagen, was ist denn? Geborgen, der Herr kommt. Jesus hat gesiegt. Was das für Folgen für den Alltag hat, reden wir morgen. Jetzt breche ich hier ab. Es gibt Kaffee da hinten, das ist doch da. Kaffee ist schon ein Zeichen der Auferstehung. Sie dürfen auch einen Kaffee trinken. Die Bayern unter uns, für die ist auch ein Bier da. Denn die können nicht leben, ohne dass sie vormittags schon ein Bier getrunken haben. Also, und dann machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause und um 11:30 treffen wir uns dann wieder und haben da noch eine halbe Stunde für Fragen, falls Sie welche haben oder kritische Stellungnahmen dazu. Alles Gute.